Hallöchen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen schon zur zweiten Folge vom Ponyschwester Podcast. Das ist jetzt hier ein fließender Übergang von 1 zu 2. Aber ich habe gerade ein bisschen Zeit und ein bisschen Lust, euch noch ein bisschen mitzunehmen und euch noch ein bisschen was zu erzählen. Und wie ich schon auf Instagram ein bisschen rumgefragt habe, ja, ist es super herzlich willkommen, wenn ihr so ein bisschen Feedback auch da lasst. Es kann positiv und negativ sein. Und ja, wir freuen uns drauf zu hören, was ihr denkt und ob ihr den Podcast mögt oder nicht. Und ja, dann starten wir gleich mal mit Folge 2. Und es wird heute darum gehen, mal zu erzählen, was so die größten Fails, Tiefpunkte und so weiter waren. Lasst euch überraschen. Ja, also in Folge 2 geht es also um Tiefpunkte, um Fails, um Momente, die echt ganz schön Tränen gekostet haben für Ponyschwester. Also jetzt gar nicht für den Ponyhof, sondern wir bleiben jetzt erstmal in der zweiten Folge bei Ponyschwester. Und ich fange mal mit einer Sache an, die ich ja schon in der ersten Folge mal ganz kurz angeschnitten habe. Und es war eigentlich so ein Moment, wo das auch alles hätte so richtig in die Hose gehen können. Und wenn ich vielleicht nicht ganz so sturköpfig gewesen wäre, hätte ich da vielleicht schon irgendwie alles wieder hingeworfen und gesagt, so eine Scheiße, kann ich das hier sagen? Ja, ne? So eine Scheiße, ich schmeiß das alles wieder hin und ich habe gar keinen Bock mehr weiterzumachen. Und das war tatsächlich der Moment, wo meine ersten Sachen angekommen sind, die ich halt komplett selber designt habe und habe produzieren lassen. Und ja, ich nehme euch mal so kurz mit. Ich muss es gerade mal Revue passieren lassen und muss innerlich schon lachen, ja. Das ist das Schöne dabei, ich kann inzwischen darüber lachen. In dem Moment war mir irgendwie gar nicht nach Lachen zumute. Ich wollte heulen und am liebsten irgendjemanden umbringen, ja. Ich war so sauer und am meisten sauer auf mich selbst, weil es so richtig eigene Dummheit war. Aber ja, also kurz vorweg, es war Anfang 2017, da gab es uns irgendwie erst ganz kurze Zeit und da habe ich so den Entschluss gefasst, da hatte ich noch so ein bisschen Geld über von so ein bisschen Ersparten, was ich so auf meinem normalen Konto hatte und habe das so zusammengekratzt und was ich so erarbeitet hatte und so das Jahr davor, habe gedacht, Mann, cool, da mache ich jetzt meine erste richtig coole Kollektion draus. Und dann habe ich geplant Hoodies und Zipper und Shirts und Jacken und Westen. Und fand das auch alles voll cool und die Ideen waren voll cool. Und ich habe mir das schon richtig cool vorgestellt. Und Ruby Sassi, die waren irgendwie auch mit dabei und haben so ein bisschen ihre Ideen mit einfließen lassen. Und eigentlich war ich echt happy damit. Aber habe mich irgendwie nicht genügend damit auseinandergesetzt, dass ein Pulli nicht nur schön sein muss, sondern dass der eben auch tragbar sein muss. Und dass eine Jacke nicht nur hübsch aussehen soll, sondern dass man sie auch anziehen kann. Und ja, dazu später nochmal mehr. Ihr habt es ja vielleicht eben im Podcast, weil ihr den davor gehört habt, schon mitbekommen, dass das irgendwie am Ende alles nicht so hingehauen hat. Aber ja, mal zu dem Tag der Tage. Tatsächlich war ich vorher in Wien und bin dann nach Hause geflogen und kam erst irgendwie super ja, spät auch oder ganz früh morgens, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, ich kam ganz früh morgens dann irgendwie an und war todmüde, weil ich morgens irgendwie aufgestanden bin um 4 und so. Und quasi genau an dem Tag, ich hatte es so ein bisschen so getimt, kamen meine Klamotten an in Frankfurt am Flughafen. So, und ich hatte halt einfach gar keine Ahnung und habe mir gedacht, naja, fahre ich mal nach Frankfurt und hole da mal die Sachen ab. So, ja. Also Mutti gefragt, weil mein Auto war in Wien. Ich sag, kann ich dein Auto vielleicht haben? Hier, muss meine Sachen abholen. Mega aufgeregt, war total happy. Und ja, ja, klar. Und dann durfte ich mit dem, zum Glück, mit dem großen Mercedes fahren und es ein bisschen entspannter zu fahren, als mit meiner alten Klapperkiste, die ich da damals hatte. Und ja, dann haben mich da ins Auto gesetzt, bin losgefahren nach Frankfurt. Du hast von uns aus irgendwie 380 Kilometer, 370, 60, irgendwie sowas sind. Auch nicht so eine coole Strecke, so über die Kasseler Berge, naja, dann schön im Stau gestanden und dann war da irgendwie noch eine fette Baustelle und habe mich verfahren. Das hat alles ewig gedauert und ich kam dann echt super spät an und bevor du überhaupt auf dieses Gelände da kommst, wo du quasi deine Sachen aus dem Zoll frei bekommst, musst du dich anmelden. Ja, okay, also da hat diese Anmeldung da gelatscht und Da waren halt eigentlich nur alles so LKW-Fahrer und Leute mit so dicken Sprintern und so, die halt für irgendwelche Logistikunternehmen gearbeitet haben. Und ich war irgendwie so das einzige Mädel, was dann da rumgehopst ist und total irgendwie keine Ahnung gehabt von nichts, sondern diese Anmeldung gemacht. Und dann so ein Riesentor fährt man da nicht, so eine Anmeldung und so einen Zettel bekommen, wo ich dann hin muss. Okay, und dann hier ein Zettel da und mein Orientierungssinn ist echt gegen null und da ich da rumgeirrt und so, es wurde immer später und später. Und dann endlich da angekommen, in diesem Zollbüro und da hingegangen und gesagt, ja, hallo Leute, hier bin ich. Ich würde gerne meine Sachen abholen. Dann haben die gesagt, Frau Biosch, so läuft das hier aber nicht. Ich so, warum denn nicht? Also ich habe ja hier irgendwie, ne, meine Unterlagen und so und ich würde das jetzt gerne abholen. Und das Ding ist, so funktioniert das wirklich einfach nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich glaube, die wollten damit irgendwie einfach extra Arbeitsplätze schaffen. Aber wenn du irgendwas verzollen willst, dann musst du das immer über ein Logistikunternehmen machen. Na, jeder hat so, jetzt habe ich natürlich meine Logistikunternehmen, ob das jetzt in Frankfurt am Flughafen ist oder in Hamburg am Hafen und so. Jetzt hat man so seine Leute zusammen, aber da hatte ich das noch nicht und ich wusste das auch nicht. Also stand ich da und dachte so, okay, blöd, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann hat der Typ da auf die Uhr geschaut und meinte, es ist jetzt 5 vor 6. Oder es war, nee, es ist ja irgendwie 7 Minuten vor 6 oder so abends. Und er hat gesagt, um 6 machen die alle zu. Wenn sie sich jetzt ganz, ganz doll beeilen, ich gebe Ihnen hier ein DIN A4-Blatt. Da stehen verschiedene Nummern drauf und verschiedene Adressen und Namen hier von Logistikunternehmen, die es hier gibt. Und schauen Sie da mal durch, telefonieren Sie sich mal schnell durch und schauen mal, ob Sie Glück haben, noch jemanden finden. Und die können Ihnen dann eventuell, wenn jemand bereit ist, ein paar Überstunden quasi zu machen, können die Ihnen das heute noch ausstellen. Ich also los mit dieser Liste und mich dadurch telefoniert und zwischendrin war mein Handy-Akku noch fast leer, da musste ich wieder ins Auto und das aufladen und also irgendwie, es war dann schon nach 6 natürlich irgendwann und nicht telefoniert und noch eine Nummer und noch eine Nummer. Und irgendwann habe ich dann jemanden gefunden und die haben gesagt, ja, schnell vorbeikommen, dann kriegen wir es vielleicht noch hin. Und ich war so nervös und aufgeregt und dachte, oh Mann, ich bin ja über dieses Gelände geirrt, das ist ja auch einfach riesig und riesige Bürogebäude und generell irgendwelche Lagerhallen und so herumgelaufen. Und dann bin ich in dieses Büro gekommen und hatte einfach gar keine Ahnung. Und ich habe auch schon, glaube ich, die ersten Tränchen vergossen, einfach aus, oh Mann, blöd und verdammt. Und nachdem man da irgendwie ja schon so 10 Nummern durchtelefoniert hatte und entweder haben die gesagt, nee, geht nicht oder es hat einfach niemand abgenommen und so, war man ja auch schon ein bisschen gestresst und dachte so, wie blöd, na, muss ich jetzt einfach 370 Kilometer wieder nach Hause fahren, ohne irgendwas mitbekommen zu haben. Naja, und dann bin ich in dieses Büro rein und dann, weiß ich noch, saß da so eine ganze liebe, leicht bis schwer übergewichtige Frau, aber eine ganz süße. Und das ist heute noch meine Ansprechpartnerin. So eine dicke Mutti mit lilanen Haaren und so lustig gemachten Fingernägeln und so. Richtig coole Schnecke aber. Und die war so locker. Und sie hat mich da irgendwie dann total wohl gefühlt, ja. Und da hab dann auch was zu trinken bekommen und irgendwie Kekse oder so. Und ja, dann ging's los. Und ich saß da und hab dann quasi meinen Crashkurs in Logistik, Verzollung und so weiter von dieser Dame bekommen. Und sie hat dann tatsächlich wegen mir, ich glaube 2,5 Stunden hat diese ganze Chose gedauert, hat sie da im Büro gesessen, weil um so einen Artikel zu verzollen, brauchst du eine EORI-Nummer, da hatte ich vorher noch nie was von gehört, ja, und 1.000 Sachen, das musste dann beantragt werden, dann wieder gewartet und hier wieder was ausgefüllt und da und da musste sie die ganzen Unterlagen fertig machen und das dauerte natürlich alles ewig und ich saß da und saß da und saß da in diesem Büro und es war inzwischen schon dunkel und ja, aber ich habe es dann geschafft und ich war dann so nach 2,5, 3 Stunden, oh, länger hat es, glaube ich, gedauert sogar, aus dem Büro wieder raus. Und ja, in der Zwischenzeit kamen auch 1.000 Leute rein und ich saß da dann irgendwie an diesem Schreibtisch und kam mir auch total dumm vor und auch irgendwie müde und genervt und wollte einfach nur diese Sachen jetzt haben. Und dann bin ich wieder losgedackelt zu diesem Zollding und dann das verzollt und das ist natürlich auch super viel Geld und dann denkt man so, scheiße. Und naja, dann weiter zu diesem Lager, wo ich das dann da auslösen musste, auch wieder gar keine Ahnung gehabt und wo ist der Eingang und wo ist hier der Ausgang, wo muss ich hinfahren und dann kam ich da an und dann sagten die so, Sie haben jetzt nur das Auto hier? Ich so, ja, es sind nicht so viele Sachen und die gucken mich an und waren so, könnte vielleicht ein bisschen eng werden. Ja, und dann kam er mit seinen ganzen Paketen da um die Ecke und ich dachte so, oh, scheiße, Ich habe natürlich nicht alles richtig reinbekommen. Heißt, ich musste die letzten Pakete dann einfach schon auspacken und dann alles irgendwie so hinter den Sitz stopfen und so. Also halt das reinste Chaos. Und da war ich aber froh, dass ich diese ganzen Sachen zusammen hatte. Es war inzwischen auch schon nach, ich glaube, wie spät? Na, es war so 24 Uhr, würde ich schätzen. Also einfach ewig gedauert, ja. Also ich war dort so um vielleicht 16:30 und ich war dann wirklich um 24 Uhr erst wieder aus von diesem Flughafengelände runter. Es hat ewig gedauert, also wirklich. Und ich war so nervös und aufgeregt und ich hatte mir auch Hunger und ich wollte einfach nach Hause und hier war ich alleine und es war alles einfach schrecklich. Und habe mich losgefahren und wollte einfach erstmal runter von dem Gelände und dann auf dem nächsten Rastplatz habe ich dann angehalten und wollte die Sachen angucken. Ich also von jedem Teil irgendwie eins mir so rausgesucht, da im Dunkeln auf dem Parkplatz und dann auf diesen Rastplatz auf Klo gegangen und die Sachen anprobiert. Und dann habe ich den Schock meines Lebens bekommen, weil ich einfach gemerkt habe, was zum Teufel haben die mir hier für eine Scheiße geschickt, auf Deutsch gesagt. Also es war wirklich der größte Witz, wie gesagt, die Jacken, ey, sie waren so eng an den Ärmeln, ich kam kaum rein und ich habe wirklich keine dicken Arme und keine super breiten Schultern, aber keine Chance. Ja, ich habe mich dann da so reingequält in diese Jacke und dann steht man da mit so ausgestreckten Armen, weil man sie nicht mehr anwinkeln kann und denkt sich, jep, okay, super. Diese Jacke wirst du niemals verkaufen können und du hast nicht nur eine davon, sondern ich weiß gar nicht, wie viel sage ich, 50 oder so. Richtig dumm. Die sahen echt cool aus, ja. Man, coole Jacken, so ein Camouflage-Look und so. Ist ja gerade auch wieder ein bisschen trendy. So richtig cool, so grün, dunkelbraun und so. War echt eine schicke Jacke. Aber man konnte es nicht anziehen. Die Westen unter den Armen so unendlich eng und auch viel zu lang. Und ja, auch die konnte man nicht anziehen. Eigentlich sondern mit den Pullis. Und die Pullis waren echt cool und das Material war voll schön. Aber die Pullis waren einfach viel zu lang. Und dann ging die mir einfach bis zu den Kniekehlen, genauso wie die Zipper. Und das einzig Gute war die Shirts, die waren echt cool. Auch die, ich wollte die ein bisschen Oversize haben, die sind so Oversize geworden. Das war also ein Herren-Oversize und nicht ein Damen-Oversize. Das war eine Katastrophe. Und ich wieder ins Auto, heulend, meinen Freund angerufen. Ist alles scheiße und alles ist schlecht und die Sachen sind kacke. Und ja, ich mit meiner, ich weiß gar nicht, wie ich noch angerufen habe. Ich glaube, irgendwie eine Sprachnachricht an meine Mama und an meine Schwester an. Und dann haben mich irgendwie noch versucht zu beruhigen. Es war ja, wie gesagt, schon voll spät und so, ja, bleib mal locker und so, wird schon. Und ich da also nachts dann wieder diese 370 Kilometer da heulend, ja, ich habe ungefähr eine Stunde lang Rotz und Wasser geheult, wieder zurückgefahren und dann hat man ja auch reichlich Zeit, sich so Gedanken zu machen, na, will man das jetzt hier irgendwie weitermachen oder nicht und es ist einfach so, die, so eine richtige Horrorfahrt und ich Tränen überströmt in diesem Auto, hätte mich da irgendjemand angehalten, die Polizei, die in Ordnung hat, was ist mit der Alten denn los? Dann bin ich zu Hause angekommen und dann irgendwie kurz geschlafen, man konnte auch nicht richtig schlafen, am nächsten Morgen aufgewacht und dann den anderen, Ruby und Sassi, meiner Mama und so die Sachen gezeigt und Ruby und Sassi waren ja auch noch eine ganze Ecke kleiner als jetzt und sie haben sich einfach so lustig gemacht, es war, ach ja, es war irgendwie, dann war es irgendwie schon wieder lustig und ich muss mich bis heute wirklich bei den beiden bedanken, dass die so die Ernsthaftigkeit da rausgenommen haben. Die haben halt irgendwie gesagt, na, zur Not nähen wir aus den Shirts und Pullis, die irgendwie kacke geworden sind, nehmen wir auch Taschen. Und dann hat Ruby sich tatsächlich hingesetzt und hat Nadel und Faden und sich eine Schere geschnappt und hat irgendwie Sachen zerschnitten und hat tatsächlich irgendwie so innerhalb von 10 Minuten so ein Beutel aus den Shirts genäht und meinte, ja, siehst du, wir können da auch andere Sachen draus machen. Und ich war so, oh Gott, ja, irgendwie, mein Gott, es gibt halt immer eine Lösung. Und am Ende, klar, haben wir jetzt keine Taschen aus den T-Shirts gemacht, aber was dieser Moment irgendwie so gezeigt hat, war, wenn man das irgendwie nicht ganz so ernst nimmt und nicht dann versinkt in irgendwie Selbstmitleid und oh, alles ist blöd, sondern die Leichtigkeit irgendwie behält, dann kommt man durch so einen Moment irgendwie auch besser durch. Also dann sieht man nicht, okay, ich habe hier gerade so und so viel Tausende von, es waren ja wirklich Tausende von Euros, ja, die ich hier gerade verblasen habe, sondern man denkt so, okay, ja, shit happens und Kopf hoch und weiter geht's. Und es war halt total blöd, weil ich dann halt über Monate nicht wirklich was im Online-Shop hatte, ja. Also wenn ihr euch überlegt, was andere Firmen oder auch was wir jetzt vielleicht für einen Umsatz machen, wir hatten, das kann ich ja rückblickend sagen, aber wir hatten vielleicht teilweise 150 Euro, überlegt euch das bitte, ja, 150 Euro im Monat haben wir Umsatz gemacht, aber nicht, weil die Leute die Sachen scheiße fanden, sondern zu verkaufen hatten wir dann im Online-Shop 3 gebartigte Beutel und ein T-Shirt oder so, ja. Richtig schlecht. Weil, wie gesagt, über Winter und wir konnten nicht batiken und Ja, aber irgendwie dann wieder gearbeitet, 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 sodass ich dann wieder genügend Geld zusammen hatte. Und dann habe ich ja, wie ich auch erzählt habe, dann mein Sparkonto ausgelöst, was halt eigentlich mal für irgendwie, weiß ich, für was das war. So, ich sollte mir davon dann immer ein Auto kaufen, dann ein Haus bauen und schieß mich tot. Das wollte ich dann nicht und habe dann dieses Geld genommen und das dann wieder da reingesteckt. Ja, und dann ging es zum Glück weiter. Aber das war so der erste Moment, wo ich dachte, mein Gott, wie dumm. Und es war so dumm, weil das hätte so einfach vermieden werden können, indem ich mir einfach mal mehr Probeteile hätte schicken lassen sollen oder besser aufpassen sollen, einfach nochmal nachfragen sollen nach den Maßnahmen. Ich war einfach so dumm. Ich dachte so, ja, die kriegen das schon hin. So. Und haben sie nicht. Das war echt bekloppt. Das war so der erste richtige Fail. Und wie gesagt, in dem Moment war mir echt gar nicht zum Lachen zumute. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich es echt ziemlich witzig. Aber da, also, nee, am liebsten hätte ich mir einfach ein Loch gegraben in dem Moment und da wäre ich nicht mehr rausgekommen. Aber wie gesagt, dann kommt man irgendwie nach Hause und dann kommt es immer darauf an, was du für Leute um dich herum hast. Und alle haben gesagt, ey, doch, Mann, scheiß doch drauf. Kopf hoch, weiter geht's. Und alles wird gut. Und irgendwie hat das ja auch geklappt. Und ja, dann noch eine richtig Kacksituation, wo ich einfach auch echt so ein bisschen mit meinen Nerven am Ende war. Ja, ich bin recht stressresistent, was glaube ich auch darauf beruht, dass ich auf dem Ponyhof groß geworden bin und ungefähr 1000 Mal am Tag meinen Namen höre und 500 Fragen und bin da gar nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Aber das war auch eine Situation, die echt ein bisschen uncool war. Und es war auf der ersten Pferd und Jagd tatsächlich, die eigentlich für uns gut gelaufen ist. Aber dann war es der letzte Tag und ich weiß nicht, ob sich einige vielleicht noch erinnern können. Da war es so heftig schlimmes Wetter, dass da am Sonntag so heftig geschneit hat, dass die Autobahn, die A2 Richtung, also von Hannover Richtung Dortmund, komplett gesperrt war. Unfälle ohne Ende, Leute kamen nicht nach Hause und so weiter. Ja, und so erging es uns dann halt irgendwie auch, dass die Leute, die uns halt abholen wollten, um unsere ganzen Sachen am Sonntag wieder einzuladen, dann einfach nicht, die kamen nicht mal vom Hof gefahren. Also die kamen nicht mit dem Auto vom Hof runter auf die Straße. Es ist unmöglich, wir können euch nicht abholen. Und dann standen wir da ja zu zweit. Eine gute Freundin, die mir da irgendwie ausgeholfen hatte und ich und mit dem ganzen Messestand und dem ganzen Kram. Und dann ist halt so, am Sonntag werden da alle Türen geöffnet und dann ist da Halligalli und dann kann da jeder Hans und Franz rein. Und dann war es auch so, dass uns vorher halt irgendwie schon so zwei, drei Sachen mal geklaut wurden. Von den Putzfrauen tatsächlich, die haben sich Wintermützen geklaut. Und dann dachte ich so, oh Mann, wie scheiße, wenn wir jetzt das alles hier einfach stehen lassen, ja, dann kann ja jeder da einfach irgendwie sich was mitnehmen und da rangrapschen. Und das ist halt total kacke. Und dann standen wir mit diesem ganzen Messestand und niemand konnte uns abholen. Und dann ist, ich habe dann weiter eingepackt und eine Freundin von mir hat dann nach und nach beide Autos geholt, was ewig gedauert hat. Also normal ist das ein Weg von 1 Kilometer. Und sie hat irgendwie pro Auto eine Dreiviertelstunde gebraucht, dieses Auto dahin zu bekommen, weil alles eingeschneit war. Und dann haben wir da irgendwie die Sachen in diese zwei Autos gestopft und waren total fertig mit damit. Nichts, das hat ja auch nichts mehr auf. Wir hatten nichts mehr zu essen, wir hatten nichts mehr zu trinken. Aus dem Wasserhahn irgendwie noch ein bisschen was getrunken. Und das war dann auch insgesamt diese ganze Chose, glaube ich, 6 Stunden gedauert. Wir kamen nicht nach Hause, wir hatten dann überlegt, erst selber noch zu fahren, aber keine Chance. Und dann habe ich zum Glück eine Freundin gehabt, bei der wir vorher auch übernachtet hatten in Hannover. Und die hat gesagt, ja, komm, kein Problem, ihr könnt bei uns übernachten. Und am nächsten Tag waren die Straßen dann auch wieder halbwegs frei. Aber auch das war so ein Moment, wo ich so dachte, oh mein Gott, ja, du stehst da mit diesen ganzen Sachen und du weißt nicht, wohin damit. Und keiner kann dich abholen. Und du hast irgendwie Angst, dass jetzt jemand dich ausraubt und alles mitnimmt. Und dann alles in diese Autos gestopft, ja. Sie haben immer nur die Tür aufgemacht und alles irgendwie rein, weil wir das vom Messestand runter haben wollten. Und oh, das war einfach auch so eine ätzende Situation. Aber auch da, ja, dann ist der nächste Tag. Und dann findet man irgendwie eine Lösung für das Problem und dann ist auch alles gut. Dann ist auch alles gut gegangen. Aber es war trotzdem einfach ätzend, ja. Also es war echt nicht so cool. Ja. Und ja, so gibt es dann irgendwie viele kleine Situationen. Das sind so die ersten, wo ich mich so dran erinnere. Und die wahrscheinlich beschissenste Situation, das ist ja erst in diesem Jahr gewesen und da habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie alle von gehört. Und ich kann einfach mal ganz kurz den Moment erzählen, wo ich das mitbekommen habe oder wie ich spitz bekommen habe, dass diese Situation jetzt so besteht, wie sie besteht. Und das war echt ein richtig widerliches Gefühl, als hätte mir jemand irgendwie mein Baby geklaut oder mein Pferd entführt oder ich weiß nicht, ist einfach nicht schön. Ich saß vorher noch im Pferd und bin geritten und so, ich war gerade auf dem Ponyhof und dann bin ich reingekommen, es war so um die Mittagszeit am Freitag und meine Mutter hat irgendwie noch eine Freundin da und so und da hat meine Mama gesagt, ja, willst du vielleicht schon mal irgendwie Mittagessen machen? So, Ruby kommt gleich auch nach Hause und dann können wir schon mal was essen. Und ich habe gesagt, ja, klar, kein Ding. Und dann bimmelte mein Handy und ich hatte eine Mail und dann dachte ich, naja, guckst du mal drauf. Und der Betreff sah schon irgendwie wichtig aus. Und dann mache ich diese Mail auf und ein PDF angehängt, irgendwie 35-seitiges PDF, wo dann eben drin stand, dass mein Logo genauso aussieht wie ein anderes Logo, beziehungsweise zu ähnlich aussieht wie ein anderes Logo, was es eben schon gibt. Und was stolze, ich weiß gar nicht, wie viel es war, ich glaube 3,5, 4 Monate vor meinem Logo offiziell eingetragen wurde. Und dann kriegt man halt, das ist dann nicht einfach nur ein nettes Anschreiben, wo jemand sagt, hallo, dein Logo sieht genauso aus wie mein Logo, lass uns eine Lösung finden, sondern es sind 35 Seiten in Anwaltsfachjargon geschrieben, wo dir einfach jemand erzählt, was passiert, wenn du das Logo weiter nutzt, was passiert, wenn du jetzt diese Unterlassungserklärung nicht unterschreibst und so weiter und so fort. Und da stand dann halt zum Beispiel drin, dass ich eine Woche Zeit habe, das zu unterschreiben. Nee, gar nicht eine Woche. Weniger war es noch. Sondern nur ein paar Tage, dass ich ein paar Tage Zeit hatte, diese Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Und wenn ich danach das Logo weiter nutzen sollte, dann muss ich pro Nutzung, also wenn ich nur einen Flyer verteilen würde oder so, müsste ich 5.300 Euro zahlen pro genutztem Logo, ja, also pro Shirt, pro Flyer, pro was auch immer, 5.300 Euro bezahlen und halt solche Dinge. Und ich habe es gelesen und ich bin dann so zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, du, ich glaube, mir ist gerade der Hunger vergangen und ich möchte nicht unbedingt jetzt gerade Mittagessen machen. Ja, und da habe ich mich hingesetzt und ich hatte da schon einen Anwalt, weil ich schon mal so eine Geschichte hatte, wo ich dann aber diejenige war, die im Recht war in dem Fall, wo wir das aber auch ein bisschen schöner und ein bisschen eleganter und ein bisschen netter gelöst haben als jetzt in diesem Fall. Da habe ich mich hingesetzt und irgendwie überlegt, was ich mache und wie gesagt, habe dann erst mal meinem Anwalt geschrieben und dann stand eben auch der Name von dem Unternehmen, was mich hier quasi beschuldigt hat, damit drin und ich bin auf die Website von denen gegangen und habe einfach mal die Geschäftsführerin angerufen und ich werde jetzt hier auch keinen Namen nennen, nicht, dass ihr darauf wartet oder so, sonst gibt es hier nachher nur Stressmess. Aber dann habe ich die angerufen und habe mich hingesetzt und habe gesagt so, hey, ja, hier ist Jule Pio schon eine Pony-Schwester. Und bei ihr war nur Pause, Pause, Pause. Ach so, hallo. Und dann habe ich, und das passiert mir echt auch, wie gesagt, nicht so wahnsinnig oft, ich habe so richtig die Fassung verloren. Also klar, so privat oder so, da ich heule auch schon mal, wenn ich Titanic gucke, aber so im Öffentlichen habe ich mich eigentlich immer ganz gut im Griff und mit fremden Menschen auch. Aber ich bin irgendwie so voll auseinandergebrochen in dem Moment und habe so gesagt, weißt du, wir sitzen auch hier irgendwie in einem Boot, das ist selber eine junge Unternehmerin gewesen. Und ich habe gesagt, du, was soll das hier gerade, ja? Mit dieser Forderung forderst du jetzt ja mich auf, dass ich jedes einzelne Teil, wo dieses Logo drauf ist, hier aus dem Fenster schmeiße und verbrenne. So, ich habe gesagt, ich kann jetzt hier das Dorf einladen und kann hier ein kleines Lagerfeuer machen und verbrenne da meine ganze Ware. Ich habe gesagt, dann bin ich einfach weg vom Fenster. So, dann wenn ich jetzt Schlag auf Schlag nichts mehr habe, was ich verkaufen kann, ich kann das gar nicht so schnell nachproduzieren, dann haben die ja Forderungen ohne Ende gestellt, was die da an Geld irgendwie haben wollten. Ich habe gesagt, dann du zerstörst hier gerade mit dieser einen E-Mail meinen Traum. Und so, was soll das? Also können wir da nicht irgendwie eine Lösung finden und so. Und sie war so, Ich muss sagen, ich sei eine sehr, sehr kalte Person. Und die hat immer nur gesagt, ja, klär das bitte mit meinem Anwalt. Ja, also das müssen wir mit dem Anwalt klären. Ja, also das muss dann der Anwalt entscheiden. Und ich habe gesagt, du, das kann alles der Anwalt entscheiden. Ich will nur mit der Person mal sprechen, die das Ganze hier initiiert hat. Und warum und wie es dazu gekommen ist und wer steckt dahinter, also mit was kann man ja irgendwie auch rechnen, ja? Und sie hat dann irgendwie auch erzählt, dass es aufgefallen ist, weil sie auch einen Stand auf der Equitana hatte und da ist wohl eine Kundin gekommen und hatte ihren Flyer auf den Tresen gelegt von uns, von Ponyschwestern, und hat gesagt, hier, das sieht ja genauso aus wie dein Logo. Und dann ist sie spitz geworden darauf und es hat wirklich ja nur, ich glaube, 2 Wochen gedauert. Nicht mal 2 Wochen nach der Equitana hatte ich dann dieses Schreiben, was ich dann einen Tag später als Einschreiben auch noch bekommen habe, diese 35 Seiten. Und naja, auf jeden Fall hatte ich sie dann am Telefon und war dann inzwischen am Heulen und also richtig, ja wirklich auch da Rost und Wasser geheult. Es war richtig krass und habe gesagt, du, was machen wir jetzt? Und ich bin, glaube ich, ein recht lösungsorientierter Mensch. Also ich kann dann heulen und kurz denke ich, alles ist kacke, aber dann klickt mein Gehirn ganz schnell um und sagt sich so, ey komm, für alles gibt es irgendwie eine Lösung und hier muss es auch eine Lösung geben. Und das habe ich halt so zu ihr gesagt. Ich sage, du, was soll hier die Lösung sein? Ja, weil ich will nicht vor Gericht gehen und am Ende dann irgendwie 40, 50, 60.000 Euro bezahlen, was die Rechtsschutzversicherung übrigens nicht übernimmt. Also wenn man irgendein Problem mit Markenrechtsschutz hat, braucht man eine spezielle Rechtsschutzversicherung, die das trägt und die ist so unfassbar teuer, dass sich das kein normales kleines Unternehmen leisten könnte. Weil einfach, es wird so viel Geld gemacht, ja, von Anwälten hauptsächlich und ja, einigen großen Unternehmen auch, mit diesem ganzen Markenrechtsding, dass da über Summen gesprochen wird und über Streitwerte und so, das ist wirklich einfach utopisch, total wahnsinnig. Und naja, dann hab ich ihr halt irgendwie einige Lösungen so vorgeschlagen und sie war immer so ein bisschen so, ja, dann finden wir schon, ja, dann muss der andere, kriegen wir schon hin und irgendwie so. Ich dachte so, ja, okay. Ich so, hab sie dann nochmal gefragt, willst du denn mit dieser ganzen Geschichte vor Gericht oder nicht? Oder wie sieht das hier aus? Und sie so, nee, also Gericht, das will ich jetzt auch nicht, aber wie gesagt, das muss der Anwalt dann entscheiden. Und naja, hat sich halt so ein bisschen hin und her geschlängelt, kann ich auch ein bisschen verstehen. Natürlich möchte sie, dass das dann ihr Anwalt auch klärt und so, habe ich auch akzeptiert. Aber wie gesagt, ich wollte mal hören, wer so dahinter steckt. Und ich habe mich dann auch danach bei einigen Freunden, die auch irgendwie aus der Branche kommen, ein bisschen informiert auch über die Frau und habe halt auch so ein bisschen was mitbekommen und wie so ihr Werdegang war und dass da halt super viele Investorengelder geflossen sind in ihr Unternehmen, dass das Unternehmen aber echt scheiße läuft, dass die schon einmal auf jeden Fall fast insolvent war und dass die halt wieder ganz schön am Krepeln war zu dem Zeitpunkt. Und sie brauchte anscheinend jetzt eine kleine Finanzspritze und die sollte jetzt von mir kommen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so, wenn man halt selber irgendwie mit sich unzufrieden ist oder in dem Fall mit dem Unternehmen, dann beschuldigt man ja auch gerne irgendwie andere. Ja? Und ich glaube, das ist halt, war so ein Mix aus vielen Dingen. So, hey, bei mir läuft es nicht, da gucke ich mir jetzt mal um, was kann ich machen? Und habe dann die kleine Maus da vom Ponyschwester gefunden und da kann ich doch jetzt mal ein bisschen Geld rausscheffeln und die ist bestimmt schuld an meiner Misere, ja. So hat sich das irgendwie angefühlt für mich. Und ja, dann mein Anwalt hat dann aber irgendwie auch so ein bisschen rumgedruckst und hat nicht so richtig irgendwie was gefunden und dann haben auch da wieder befreundete Leute halt mir einen Tipp gegeben von einem Anwalt aus Köln, der halt spezialisiert ist auf Markenrecht. Super lieber Typ. Mit dem bin ich jetzt inzwischen schon auf du und alles und der ist total cool. Und mit dem habe ich auch gleich ein gutes Gefühl gehabt, weil mit dem hatte ich dann an dem Montag danach gleich gesprochen und er hat mir gesagt, ey komm, wird alles gut, ja, wir kriegen das zusammen hin und keine Sorge. Und irgendwie brauchte ich das. Der hat mich so richtig bei der Hand genommen und hat gesagt, ja komm, wir schaffen das zusammen. Da habe ich mich irgendwie gleich wohlgefühlt und so mit dem und hatte auch das Gefühl, dass der wirklich Ahnung hat von der Sache, die er da macht. Also es ist jetzt kein, sagen wir mal, Allgemeinanwalt, der nur hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen und nebenbei setzt er noch irgendwie Eheverträge auf oder so, sondern er ist wirklich spezialisierter Patent- und Markenanwalt gewesen und ja, dann ging es halt irgendwie dann weiter, mit dem es zu klären. Und das war aber irgendwie so die erste Woche, wo halt irgendwie so die Umstände geklärt werden mussten, ob ich vielleicht nächste Woche gar nichts mehr von meinen Klamotten verkaufen darf oder ob es vielleicht erstmal weitergeht und dann Stück für Stück eine Lösung gefunden würde. Diese Woche war echt Horror und ich hab immer Hunger und ich kann immer sehr, sehr viel essen. Aber in dieser Woche habe ich echt kaum gegessen und beschissen geschlafen und so. Und ja, weil man nicht wusste, wie geht's weiter. Und auch hier war es, da war es irgendwie noch realer, weil man zu dem Zeitpunkt ja auch schon irgendwie was Größeres geschaffen hatte. Und dementsprechend ist die Angst auch irgendwie größer, das noch zu verlieren. Und die Angst war halt voll groß, das zu verlieren in dem Moment. Man wusste nicht, was für Summen kommen auf einen zu und was für Konsequenzen entstehen jetzt da irgendwie aus dieser ganzen Geschichte. Und ja, es war echt krass. Auf jeden Fall ging es dann weiter und nach dieser Woche kam erst noch so ein bisschen Entwarnung, dass die auf jeden Fall uns erstmal mehr Zeit gegeben haben und auch mehr Zeit für eine Einigung. Und ich habe mich dann relativ schnell dafür ausgesprochen, ja, zu sagen, okay, ich will nicht, dass das Ganze vor Gericht geht, selbst wenn es am Ende eine 50-50-Chance ist. Oder mein Anwalt hat gesagt, am Ende wäre meine Chance vielleicht sogar 60 zu 40 deren Chance gewesen, dass ich den Prozess gewinne und mein Logo trotzdem behalten darf, weil es eben nicht ganz gleich war, sondern nur ähnlich. Und ja, die Ähnlichkeit übrigens, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, der kam nicht dadurch zustande, dass ich mir bei denen irgendwas abgeguckt habe oder die sich bei mir oder was auch immer oder das von einem gleichen Designteam kam, sondern das ist ein lizenzfreies Logo, was so im Internet rumschwirrt und jeder hat es irgendwie genommen und das ein bisschen abgeändert. Ja, und sah es halt leider am Ende dann doch ähnlich aus, ja. Sah nicht gleich aus, aber für die Gegenseite eben zu ähnlich aus. Naja, und dann habe ich auf jeden Fall sehr schnell gesagt, ich möchte das nicht vor Gericht bringen. Und mein Opa hat früher immer gesagt, Judith, der Klügere gibt nach. Und daran habe ich gedacht und habe gesagt, komm, nee, du willst dich jetzt nicht unnötig streiten, also knickst du jetzt einfach mal ein Stück ein, das habe ich dann gemacht. Und habe dann diese Unterlassungserklärung unterschrieben und halt damit bestätigt, dass ich das Logo quasi abgebe, ja, oder sei abgebe, aber das Logo löschen lasse. Du musst es dann offiziell auf der Seite eben löschen lassen, wo es eingetragen ist im Register europaweit und deutschlandweit ist es eingetragen gewesen. Und habe dann sehr schnell mich dran gesetzt, ein neues Logo zu machen, das einfach denen auch zu zeigen, weil ich nicht wollte, dass dann nachher wieder irgendwas kommt. Und ja, dann hat mein Anwalt eben auch vorgeschlagen, dass ich halt mich mal so ein bisschen hinsetze und ein bisschen recherchiere. Also habe ich dann tatsächlich morgens vor der Arbeit, wir hatten gerade Osterferien, ich glaube Osterferien waren das, ne? Ich glaube ja. Habe mich dann morgens hingesetzt und jeden Morgen 1 bis 1,5 Stunden Logos im Datenregister durchgeguckt, die irgendwas mit dem Reitsport zu tun haben. Ist dann insgesamt seit 1848 oder ja, ich glaube 1848 sind das über 80.000 eingetragene Logos. Heißt, ich habe mich nicht durch 80.000 geklickt, aber durch viele Logos der letzten 15 Jahre. Ja, auch viele, viele tausend Logos, die ich durchgescrollt habe, einfach um zu gucken, ob meins ähnlich ist. Dann gibt es nochmal so eine Website, wo man halt so ein sein Logo hochladen kann und gucken kann, gibt es irgendwie ein ähnliches und so. Und das sah dann alles ganz gut aus. Und dann habe ich gesagt, komm, lade ich das jetzt hoch. Und ja, dann hatte ich eben das neue Logo schon und dann das eben unterschrieben, dass das alte gelöscht wird. Und dann wurde das neue neu eingetragen und hin und her und tralala. Und die endgültige Einigung, wie lange ich mein Logo noch nutzen darf, was für eine Summe die Gegenseite dann von mir bekommt als Schadensersatz. Die endgültige Einigung kam dann tatsächlich erst im Mitte Juni, obwohl das Schreiben Anfang April kam. Also so lange hat es gedauert, bis wir uns einig wurden. Und dann wurden mir zwischenzeitlich die wildesten Dinge unterstellt. Die haben dann so total verrückte Online-Recherchen gemacht, ja, die Lady und der Anwalt da. Und haben mir dann unterstellt, ich hätte meine Umsatzzahlen gefälscht. Und es ging dann immer noch weiter. Also es war dann nicht so, okay, wir finden eine Lösung, sondern die haben mir dann unterstellt, ich würde lügen. Also es waren die offiziellen Umsatzzahlen, die so auch ans Finanzamt gegangen sind und so. Und die haben dann hochgerechnet, dass ich ja, wenn ich so und so viele Reithosen verkaufen würde, jedes Jahr, dann müsste ich ja so, oder im Quartal, glaube ich, dann müsste ich ja so und so viel Euro allein mit Reithosen im Quartal verdienen, wo ich dachte, was für eine blöde Rechnung. Reithosen haben wir erst verkauft seit irgendwie Ende 2018. Die hatten wir vorher noch gar nicht im Sortiment. Und also auf jeden Fall haben die dann so Zahlen sich selber irgendwie hochgerechnet durch irgendwelche ganz professionellen Online-Analysen, wo ich einfach dachte, okay, was wollt ihr hier von mir, ja? Und ja, es hatte natürlich aber kein Hand und Fuß. Also die wollten einfach nur zwanghaft mehr Geld von mir haben. Und das konnten wir dann aber alles ganz gut abwehren. Und am Ende muss ich sagen, bin ich nicht happy natürlich mit dem, was ich zahlen musste. Aber es war noch okay für den Wert, den sie zwischenzeitlich gefordert haben, ja? Das war schon heftig. Und da sind wir dann echt gut noch bei weggekommen und auch fair, glaube ich. Also was heißt fair? Aber am Ende haben sie dann eingesehen, dass die Umsatzzahlen alle so stimmten und dass ich da nichts gefälscht habe. Und also, die waren echt verrückt, die zwei. Und ja, dann musste ich diese Summe zahlen, einen großen Teil natürlich an meinen Anwalt, weil das ja ewig gedauert hat und die Korrespondenz da ja auch recht wild war und recht viel und so zwischen den beiden Anwälten. Und musste das neue Logo eben angemeldet werden und so weiter und so fort. Und von dem Geld, was dann da eben flöten gegangen ist, hätte man sich einen schicken Mittelklassewagen kaufen können, würde ich sagen. Und dann ja nicht zu vergessen, dass natürlich das Lager zu dem Zeitpunkt noch voll war. Also meine Reithosen zum Beispiel, die kamen erst an mit altem Logo noch, einen Monat, nachdem ich wusste, dass ich das Logo nicht mehr nutzen darf. Die waren halt schon unterwegs, die Hosen zu mir. Und das konnte halt dann nicht mehr geändert werden. Und dann habe ich halt Ware bekommen, die im Prinzip gleich in Sale gegangen ist, einfach weil ich sie loswerden musste. Und was natürlich mega Verluste sind. Normalerweise gibt es ja bei Ponyshops dann nie große Sales, aber in dem Fall haben wir dann ja am Ende rausgehauen, irgendwie mit 60, 70% oder so, ne? Weil ich dachte, ey, lieber meine Kunden jetzt wirklich was davon, als dass ich die Sachen nachher nehme und wegschmeiße. Also das wäre ja total bekloppt und asozial. Und ja, da habt ihr viele gute Deals machen können, aber Loco war das schon echt krass. Also was man da an Geld verloren hat, ist irre. Dementsprechend habe ich mir auch kein neues Auto gekauft. Ich bin noch Autolo Carlos, ja. Carlos in Spanien und auch in Deutschland. Ich durfte dann den Käfer von meinem Opa fahren diesen Sommer. Und ja, es war echt krass. Und ich hatte dann zwischenzeitlich mal mit der Bank zum Beispiel auch gesprochen und hatte die mal gefragt, hey Leute, wie sieht das aus, wenn jetzt die Summe so und so hoch ist? Würdet ihr mich da unterstützen? Und die haben aber auch gleich gesagt, nee, ein so Markenrechtsstreitdinger. Da haben wir ein bisschen Schiss, da geben wir keine Kredite oder so raus, weil wir nicht wissen, was da am Ende bei rumkommt. Und ja, es war schon alles ein bisschen tricky so. Und dann habe ich echt Geld zusammenkratzen müssen, um das alles zu bezahlen. Es war schon reichlich, reichlich Kohle. Und um es weitergehen zu lassen, muss man ja auch dann wieder neue Produkte bestellen. Ja, ich kann nicht sagen, ja, ich räume jetzt einmal mein Konto leer und mach dann die Augen zu. Es muss halt irgendwie weitergehen. Ich kann ja nur Umsatz wieder machen, neues Geld irgendwie ranschaffen, indem ich wieder Ware verkaufen kann. Und ja, war schon Krepelei. Aber ich glaube, jetzt so langsam sind wir irgendwie über den Berg und ich habe das auch verdaut. Ja. Am liebsten fand ich aber eben einfach diese Frau dahinter mit ihrem bekloppten Anwalt. Also ich glaube, man hätte das viel, viel schöner regeln können und vielleicht für beide Seiten auch ein bisschen schöner. Und ganz ehrlich gesagt, ich gucke manchmal noch auf die Seite von dieser Dame und die hat uns dann irgendwie erzählt, da soll es einen großen Relaunch geben und bla bla bla. Ja. Ich glaube nicht, dass sie noch allzu lange macht. Das sieht irgendwie nicht so rosig für sie aus, auch das, was ich so gehört habe. Und das finde ich irgendwie dann umso trauriger, dass sie fast mich umgebracht oder fast irgendwie mein Ponyschwester-Baby getötet hat, nur um sich irgendwie zu retten. So. Und jetzt am Ende rettet sie sich damit vielleicht auch nicht mal. Also es geht sie vielleicht trotzdem unter. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich da irgendwie noch ein Strohhalmchen gefunden habe, an dem ich mich so festhalten konnte, dass es doch noch weitergeht. Ja, und ich war halt menschlich irgendwie enttäuscht, auch wenn ich die Person nicht persönlich kenne, aber man denkt ja irgendwie immer so, oder ich bin vielleicht auch ein bisschen naiv und denke so an das Gute im Menschen. Und da wurde ich echt so richtig des Besseren belehrt, wie böse einfach Leute sind und was mir da unterstellt wurde, halt immer mit Umsatzzahlen gefälscht und die Zahlen beim Finanzamt gefälscht. Ich dachte, Leute, seid ihr bekloppt, ja? Mein Freund macht sich schon immer über mich lustig, würde nie über eine rote Ampel laufen und so. Und dann unterstellen die mir ja noch Steuerhinterziehung und so ein Quatsch. Ja, es war so irre, es war so irre. Und ja, bin aber, habe überlebt. Und Ponyfest hat auch überlebt. Und ja, wir durften heute unseren dritten Geburtstag feiern. Und auch so eine olle Troller da konnte uns da irgendwie nicht umbringen. Und ja, what doesn't kill you, make you stronger. Ja? So ist ja das Motto, du. Nee, ach, da bin ich ganz happy, dass es weitergegangen ist. Und klar, der Struggle ist weiterhin real, ja. Es ist jetzt nicht jeder Tag rosig und wir hüpfen jeden Tag über eine Blumenwiese, aber wenn man irgendwie so ein großes Scheißding überstanden hat, dann denke ich, kann man auch viele kleine blöde Dinge überstehen und jetzt warte ich schon wieder auf irgendeine Ware und so. Das ist auch das Nummer-1-Problem. Das betrifft, glaube ich, jedes Unternehmen, dass immer irgendwas schiefläuft, dass Ware verspätet ankommt und es ist immer so ein Last-Minute-Ding und so. Das ist so das Nächste. Das ist aber so der Fail, der sich immer durchzieht. Ja, den hat man irgendwie immer. So, aber die Ware kommt zu spät. Ja, schon wieder zu spät und schon wieder zu spät. Und irgendwas hängt in der Postwest. Ja, letztes Jahr bei der Hund und Pferd, da sind wir nachts, nachdem wir aufgebaut haben, da bin ich morgens um 8 Uhr sind wir losgefahren, haben den ganzen Tag aufgebaut, Messestand, und abends um 19 Uhr sind wir losgefahren von Dortmund nach Frankfurt, was immer noch irgendwie 2,5, 3 Stunden waren oder so, haben dann aus irgendeinem richtig gruseligen Industriegebiet, ja, mit zwei Mädels da hatte ich sogar noch ein Auto tatsächlich, was mir nachher geklaut wurde, auch ein richtiger Fail, aber das ist mehr ein persönlicher Fail. Kein Pony-Schwester-Fail. Auf jeden Fall hatte ich dieses Auto noch und dann sind wir runtergedüst und nachts da irgendwie die Reithosen eingesammelt von dem Logistiker und ja, solche Sachen halt, ne? Dann nachts angekommen und am nächsten Tag stehst du dann morgens wieder um 8 Uhr auf der Messe und du musst dann den ganzen Tag gute Laune haben und so, obwohl du eigentlich todmüde bist. Ja, solche Sachen ziehen sich halt durch. Aber es sind Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, so die größten Dinge, die irgendwie echt so waren, wo ich so richtig dachte, oh Gott, wie schrecklich, wie kann ich das durchhalten? Das waren, glaube ich, echt so die erste Lieferung, die erste Messe, die eigentlich gut gelaufen ist, aber dann irgendwie ich so richtig verzweifelt war, wie ich da stand mit diesem Messestand und die ganzen Sachen waren da und keiner konnte das abholen und dann diese Anwaltsgeschichte, das war schon richtig heavy, aber ja, was, wie gesagt, was einen nicht umbringt, macht einen irgendwie ein bisschen stärker, ne? Jetzt bin ich gut gewappnet für allen möglichen Scheiß. Und ich habe einmal PR studiert, da habe ich auch reichlich über Markenrecht gelernt, ja, so Pseudo gelernt, habe da irgendwelche Klausuren geschrieben und nie gut zugehört mit Spicker und so. Darf man jetzt ja gar nicht sagen. Aber das Wissen habe ich jetzt auf jeden Fall vertieft, ja. Also wenn mal irgendjemand Fragen rund um Markenrecht hat und Urheberrecht und so weiter, dann bin ich der perfekte Ansprechpartner, Leute. Ja. Obwohl ich das gar nicht wollte. Ich bin jetzt mit irgendwelchen Anwälten per Du und ja. Und das Witzige ist übrigens, nach dieser ganzen Geschichte habe ich noch zweimal, ja, da hat sich ein US-amerikanisches Unternehmen eingeschaltet. Oh Gott, ja, das habe ich gar nicht erzählt eben. Und die heißen Pony, ich sage es einfach mal, weil sie heißen Pony, das ist ein relativ offensichtlicher Name, und die wollen nicht, dass ich Pony-Schwester heiße. Ja, das ist auch schon der größte Quatsch, ja. Da geht es jetzt auch ein bisschen hin und her, aber ich glaube, es ist irgendwie geklärt und ja, aber so geht es auf und ab und ab und auf und inzwischen sehe ich es ein bisschen lockerer und wenn sowas reinkommt, dann rege ich mich darüber kurz auf und dann sage ich meinem lieben Anwalt, Rolfi, nimm mal hier und mach's Beste draus und dann ist er immer zur Stelle. Ja, so sieht's aus, Leute. So viel dazu. Jetzt glaube ich, mache ich mal in der nächsten Folge mit ein bisschen mehr Spaßigem weiter, ne? Nicht hier so rumgeheule. Aber jetzt wisst ihr mal die größten Fails und Tränen, Gründe und so weiter bei Pony-Schwester. Die Top 3 quasi. Das Schlimmste war das Anwaltsding. Und ja, ich wünsche euch ein, was auch immer es jetzt gerade bei euch ist, Abend, Nacht, Tag. Morgen Mittag. Auf jeden Fall ciao mit V und vielen Dank fürs Zuhören.